Traurige Nachrichten. Eine hinterbliebene Ehefrau, die weiterhin stark sein muss. Zwei kleine Kinder, die weiter auf ihren Vater warten. Die Augen tränen. Wir haben gerade erfahren, dass unsere Schwester verhaftet worden ist. Ihr Sohn wurde ihr weggenommen. Nach 4 Jahren Haft sollte eigentlich der Bruder heute entlassen werden. Eigentlich. Heute stürmten sie seine Zelle und fuhren mit ihm zum Gericht. Ihm droht nun eine Abschiebung.
Zitate aus salafistischen Plattformen auf Facebook. Es gibt mehrere solcher Gruppen in sozialen Netzwerken. Mal in geschlossenen kleinen Gruppen im Messenger-Dienst Telegram, unsichtbar für Außenstehende. Und manchmal öffentlich auf Facebook mit tausenden Fans. Es sind Plattformen, die sich auf die sogenannte Gefangenenhilfe spezialisiert haben. Es geht dabei um die Unterstützung von Personen, die sich Terrorgruppen in Syrien angeschlossen hatten oder denen zur Last gelegt wird, dass sie hier in Europa Anschläge verüben wollten. Insbesondere Frauen machen diese Arbeit.
Frauen sind wichtig darum, sich um die Familie zu kümmern, um die inhaftierten Frauen, aber auch um die inhaftierten Männer durch Organisieren von Briefen, die dann geschrieben werden. So hält man halt im Gefängnis die Szene beisammen. Und das Wichtige ist eben das Kümmern um die Familie draußen.
So die Arabistin Claudia Danschke auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf. Danschke kümmert sich seit Jahren für die Berliner Beratungsstelle Hayat um Radikalisierungsfälle. Sie war Referentin der Veranstaltung der Bundeszentrale Anfang November.
Kind, Kegel, Kalifat. Frauen und Kinder? Blinde Flecken in der Salafismusprävention?
Ein diskutiertes Thema war auch die salafistische Gefangenenhilfe. Aber was ist das eigentlich?
Die Szene setzt sich in sozialen Netzwerken für Dschihadisten in Haft und deren Angehörige ein, indem sie zum Beispiel um Spenden bittet. Gedacht ist das Geld für Gefangene selbst, aber auch zur Bezahlung von Anwälten. Und es geht um moralische Unterstützung. Aufgefordert wird zum Schreiben von Briefen und kleinen Geschenken an die Häftlinge oder zum Besuch von Gerichtsverhandlungen.
Gefangenenhilfe sei aktuell ein wichtiger Bestandteil der Salafistenszene, bestätigt Burkhard Freier, Präsident des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen.
Wir haben durch Verbotsverfahren viel aus der Öffentlichkeit herausgenommen. Gefangenenhilfe schafft es, nicht nur den Gefangenen zu helfen und Gefangene davon abzubringen, sich zu resozialisieren, sondern Gefangenenhilfe schafft auch eine Vernetzung in der Szene, weil man ein gemeinsames Bild hat, nämlich einem Menschen zu helfen. Spendensammlungen, Basare, dieser Gedanke der Umma, also der muslimischen, islamischen Gemeinschaft, ist so stark geworden, dass so eine Gefangenenhilfe sowas wie eine Vernetzung oder eine Scharnierfunktion ist.
Der Fokus dieser Unterstützerplattformen liegt auf Deutschland. Die bekannteste mit rund 6.500 Gefällt-mir-Angaben auf Facebook heißt Al-Azra, zu Deutsch die Gefangenen. Auf eine schriftliche Anfrage reagiert Al-Azra mit einem Facebook-Post.
Egal, welche Fristen gesetzt werden, wir werden auf nichts dergleichen eingehen und kein Interview abgeben. Erfahrungsgemäß ist es ohnehin egal, was gesagt wird.
Al-Azra ist augenscheinlich auch international vernetzt. Das zeigt zum Beispiel ein Video auf Englisch mit deutschen Untertiteln und mit dem Schriftzug von Al-Azra. Zu sehen ist eine Muslima, deren Mann in Haft sitzt. Sie traut sich kaum noch vor die Haustür. Die Frau wird von den Behörden verfolgt, die ihre kleine Tochter am liebsten in Obhut nehmen würden. Inszeniert ist das Video wie ein Spielfilm.
Leila, bitte hör auf mich, mein Schatz. Geh ins Haus rein, schnell. Geh!
Aufrufe zum Gebet mischen sich auf diesen Facebook-Plattformen mit Hassparolen über die sogenannten Ungläubigen. Salafisten verwenden diese Bezeichnung wie ein Schimpfwort für Andersgläubige oder Muslime, die mit Christen und anderen Religionen in Dialog treten wollen. Insbesondere Nordrhein-Westfalen zählt eine ganze Reihe von aktiven Frauen in der sogenannten salafistischen Gefangenenhilfe. Teile von ihnen sind laut Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier aber auch als Rekrutiererinnen im Netz aktiv. Das heißt, sie versuchen, andere Frauen für die salafistische Ideologie zu begeistern oder sie beteiligen sich an der Verbreitung von Propaganda.
Also von den 3000 Salafisten, die wir im Moment haben, haben wir heute 550 Frauen, heißt also 18%, die wir in der salafistischen Szene sehen, und zwar so tief in der Szene, dass wir sie speichern. Das ist also nicht einfach nur eine Randgruppe, sondern das sind diejenigen, bei denen wir Anhaltspunkte dafür haben, dass sie in der Szene aktiv sind, die Szene vernetzen und auch den Salafismus fördern.
Der Anteil der Frauen habe sich in den letzten Jahren vergrößert, so Burkhard Freier vom Verfassungsschutz.
Mit der Zunahme von Haftfällen im Salafismus, Männer insbesondere, die inhaftiert werden, der Zunahme von Frauen, die zurückkehren aus den Kriegsgebieten, nimmt der Anteil von Frauen, die in der Szene in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, zu. Sie sind nicht in der Öffentlichkeit aktiv, sondern im Netz, aber sie vernetzen die Szene, also verschweißen die Szene. Sie führen auch eine Ideologieschulung durch, insbesondere bei anderen Frauen und bei Kindern. Und sie sind in der Lage, die gesamte Szene zu binden.
Manchmal schrecken diese Frauen auch nicht davor zurück, als Anreiz für Spendenaktionen Kinder vor die Kamera zu stellen.
Assalamu alaikum, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam.
Das Kind, das hier grüßt, ist ungefähr 12 Jahre alt. Es hält einen Schlüsselanhänger, Flyer und ein Bild in die Kamera. Gekennzeichnet sind die Gegenstände mit Logos von Gefangenenhelferplattformen. Für Burkhard Freier ist der Fall klar. Die Kinder werden zu Propagandazwecken missbraucht.
Frauen erklären dann Kindern zum Beispiel, warum der Vater oder der Onkel oder der Bekannte in Haft sind mit ihrer Ideologie, indem sie sagen, das sind die Ungläubigen, der ist da drin und der ist auf Allahs Weg, aber die Ungläubigen haben ihn inhaftiert. Dann malen die Kinder Bilder im Auftrag der Mütter, schicken das in das Hafthaus und das sind für die, die da in Haft sitzen, haben, hat das eine große Bedeutung, weil sie das Gefühl haben, die Familie, auch die Kinder stehen noch hinter mir. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn das so auf so einer Gefühlsebene passiert. Also eine nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine moralische Unterstützung, sozusagen in ihrer Ideologie, in ihrer salafistischen Ideologie zu bleiben.
Die Gefangenenhilfe ist keine neue Erfindung. Sie gibt es schon seit Jahrzehnten in links- und rechtsextremen Kreisen. Es geht immer um die moralische und finanzielle Unterstützung von Gewalt und Straftätern. Nicht anders bei den Salafisten. Ein Überblick.
Im Sommer 2011 institutionalisiert sich die salafistische Gefangenenhilfe erstmals. Ein wichtiger Propagandist ist damals Ex-Rapper und Dschihadist Deso Doc.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Ich möchte euch die neue Seite Ansarul Asir vorstellen.
Es wurde Ansarul Asir gegründet, zu Deutsch die Unterstützer der Gefangenen. Ansarul Asir wurde 2015 verboten, weil es sich um eine Nachfolgeorganisation von Milatu Ibrahim handelte, einer ebenfalls verbotenen salafistisch-dschihadistischen Organisation. Wichtiger Propagandist bei Ansarul Asir war neben dem Ex-Rapper Deso Doc der Österreicher Mohammed Mahmoud. Beide landeten später bei der Terrormiliz IS und drohten in Videos Deutschland mit Anschlägen. Beide sollen inzwischen tot sein.
Die Arabistin Claudia Danschke verfolgt schon seit Jahren die Entwicklung der Salafistenszene. Am Rande der Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Kinder und Frauen sprach sie über die geschichtliche Entwicklung.
Ansarul Asir, das war eben eine ganz klare Gefangenenhilfsorganisation, hing stark auch mit damit zusammen, dass der Mohammed Mahmoud, der mit Deso Doc, Dennis Kuspert, Milat Ibrahim gegründet hatte, gerade aus einer vierjährigen Haftzeit aus Österreich zurückkam. Also er wusste, wie wichtig das ist, eben wenn man inhaftiert ist, da Unterstützung zu haben.
Aber auch Frauen waren schon in der Vergangenheit aktiv, so wie eine Rückkehrerin aus Bayern. 2014 verbrachte sie mehrere Monate bei einer Al-Qaida-nahen Terrorgruppe in Syrien, gemeinsam mit ihren beiden kleinen Töchtern. Nach ihrer Rückkehr wurde sie verhaftet. Das bayerische Justizministerium teilt auf Anfrage mit:
In der Vergangenheit gab es im Fall einer Syrien-Rückkehrerin Hinweise auf Kontakte zu salafistischen Gefangenenhelfern während ihrer Untersuchungshaft. Dabei wurden Briefe sowie Geldspenden an die Gefangene übermittelt. Auch gab es Hinweise, dass die Unterstützung für diese Gefangene in sozialen Netzwerken publiziert bzw. propagiert wurde. Nach ihrer Haftentlassung konnten keine weiteren Kontaktversuche in den Justizvollzug festgestellt werden.
Im Jahr 2015 wurde diese Rückkehrerin wegen Kindesentziehung zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt. Anfang 2018 ergaben Recherchen, dass sie nun in einem anderen Teil Deutschlands lebt. Außerdem war sie zu diesem Zeitpunkt Mitglied bei einer salafistischen Gefangenenhelfer-Plattform auf Facebook. Sie selbst wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Inzwischen verliert sich ihre Spur. Die Frauen halten sich im Hintergrund und achten darauf, dass sie möglichst viel Geld einsammeln. Burkhard Freier vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen.
Versteigern im Internet Gegenstände, Gebrauchsgegenstände und deklarieren das so, die Erlöse dienen der Gefangenenhilfe. Und das passiert dann auch. Das heißt, wir verkaufen, das ist dann nicht viel Geld, aber manchmal ist es auch so, dass es eine richtige finanzielle Unterstützung sind. Aber es kommt noch weiter hinzu, dass sie auch dann die Familien unterstützen, die ja dann, der Vater ist inhaftiert, die Familien werden unterstützt, immer mit dem Ziel, die Familien fernhalten von staatlichen Behörden, damit nicht die Gefahr besteht aus Sicht der Salafisten, dass sie sozusagen ihre Ideologie verlieren und um sie in der Szene zu halten. Dazu gehört Geld, dazu gehören Briefe, dazu gehören Anrufe und dazu gehören auch Besuche.
Anfang 2018 hat Kontrovers, ein Politikmagazin im bayerischen Fernsehen, darüber berichtet, wie Salafistinnen Geld über das Internet einsammeln. Insbesondere die Plattform Free Our Sisters fiel ins Auge, weil sie zum Zeitpunkt des TV-Beitrags mit mehr als 2000 Gefällt-mir-Angaben auf Facebook beliebt war. Und unter den Betreibern und Mitgliedern fanden sich viele aktive Frauen. Das hörte sich im Beitrag zum Beispiel so an.
Mehrmals finden wir Posts mit der Aufforderung zur Freilassung verurteilter Dschihadisten. Dazwischen immer wieder Kinderbriefe und Zeichnungen, der Verkauf von Bastelpüppchen zur Unterstützung von Gefangenen.
Vor Ausstrahlung des BR-Berichts reagierte Free Our Sisters nicht auf Anfragen. Erst anschließend gab es auf der Facebook-Seite der salafistischen Gefangenenhelfer-Initiative eine Reaktion auf den Film und insbesondere den dazugehörigen Online-Artikel.
Ihr sagt ehrlich, wir erziehen unsere Kinder zu Hass und Gewalt. Die werden auch nicht missbraucht, um mehr Spenden einzufangen. Die Leute spenden hier für Gefangene, nicht für Kinder.
Alles Lüge der Presse? In den folgenden Monaten muss der Druck der Sicherheitsbehörden zu groß geworden sein, sodass im Oktober Free Our Sisters auf Facebook die Schließung verkündete.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die Free Our Sisters immer tatkräftig unterstützt haben, sei es mit Spenden, mit dem Teilen von Beiträgen. Ich vermisse diese Arbeit wirklich sehr, musste sie jedoch von einem auf den anderen Tag schweren Herzens beenden. Mein Anwalt sagt, ich soll den Mund halten.
Diese Schreiberin der Nachricht hat offensichtlich Angst vor der Justiz. Unklar ist warum, denn prinzipiell ist der Einsatz für Gefangene nicht verboten, auch wenn diese Häftlinge bei Terrororganisationen waren. Dennoch wurden Unterstützerinnen von Free Our Sisters verhaftet. Das sagt Claudia Danschke von der Berliner Beratungsstelle Hayat. Ihr, so Danschke, sei vor allem ein zentraler Fall bekannt.
Eine wichtige Admina sozusagen war beim IS und war doch sehr aktiv und ist aber abgeschoben worden und war dann hier fast über 2 Jahre aktiv in diesem Netzwerk. Also die ist zurückgekommen und sofort in das Netzwerk rein und die hat man jetzt festgenommen.
Es geht um die mutmaßliche Syrien-Rückkehrerin Jennifer W. aus Niedersachsen. Ihr Anwalt sagt auf Anfrage, dass er nicht wisse, ob sie als Administratorin gearbeitet habe. Nach unseren Informationen soll Jennifer W. aber durchaus Bezüge zu Free Our Sisters gehabt haben. Im Juli 2018 wurde sie in Bayern auf der Durchreise verhaftet. Nach Worten der Bundesanwaltschaft ist sie dringend verdächtig, sich als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat beteiligt zu haben. Jennifer W. habe sich seit Herbst 2014 im Irak beim IS aufgehalten. Seit Anfang 2016 sei sie wieder in Deutschland. Laut Bundesanwaltschaft patrouillierte Jennifer W. für die Sittenpolizei des IS und achtete darauf, dass die Bekleidungsvorschriften der Terrororganisation eingehalten wurden. Zudem soll sie in Syrien verheiratet gewesen sein. Der Mann befindet sich aktuell nicht in Deutschland.
Die Angeschuldigte und ihr Ehemann kauften im Sommer 2015 aus einer Gruppe von Kriegsgefangenen heraus ein 5 Jahre altes Mädchen und hielten das Kind in der Folgezeit in ihrem Haushalt als Sklavin. Nachdem das Mädchen erkrankt war und sich deshalb auf einer Matratze eingenässt hatte, kettete der Ehemann der Angeschuldigten das Mädchen zur Strafe im Freien an und ließ das Kind dort bei sengender Hitze qualvoll verdursten. Die Angeschuldigte ließ ihren Ehemann gewähren und unternahm nichts zur Rettung des Mädchens.
So der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht davon aus, dass die Szene durch die Verhaftungen nur begrenzt geschwächt wurde. Die Einstellung des Projekts Free Our Sisters mache sich aber bemerkbar, weil insgesamt weniger Spenden und Unterstützungsaufrufe getätigt würden. Claudia Danschke von der Beratungsstelle Hayat glaubt, dass diese Schwächung nur vorübergehend ist.
Wir haben Frauennetzwerke, die Gefangenenhilfe betreiben. Lange Zeit Free Our Sisters. Free Our Sisters, da waren einige Rückkehrerinnen und eine Gefährderin, die jetzt festgenommen worden sind. Deswegen ist Free Our Sisters jetzt geschlossen worden. Das heißt aber nicht, dass es das Netzwerk nicht mehr gibt, sondern es verlagert sich auf andere Netzwerke.
Die Betreiber von Free Our Sisters verweisen in ihrem Abschiedspost auf die beliebte Plattform Al-Azra und auf Einzelpersonen.
Ich bitte euch nun, den Falk zu unterstützen. Er setzt sich wirklich ein für Gefangene aller Art.
Gemeint ist Bernhard Falk, ein ehemaliger Linksterrorist, der 12,5 Jahre im Gefängnis verbracht hat, wegen Mordversuchs und Beteiligung an mehreren Sprengstoffanschlägen. Schon vor seiner Verhaftung konvertierte Falk zum Islam. Seit er draußen ist, setzt er sich für sogenannte Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in Haft ein. Falk wohnt in Nordrhein-Westfalen. Wir treffen den Mann mit dem mächtigen Rauschebart in einem Café nahe des Doms in Köln.
Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wenn man 24 Stunden auf Zelle ist, mit einer Stunde Hofgang vielleicht unterbrochen. Bei dieser Stunde Hofgang, wenn Sie Einzelhaft haben würden, kriegen Sie vielleicht ein paar Zurufe von Gefangenen, aber ansonsten haben Sie keine Kommunikation. Dann freut man sich während der 24 Stunden durchaus, wenn irgendwann im Laufe des Tages die Tür aufgeht und der Schließer reicht Ihnen eine Post rein, die eben nicht Gerichtspost ist, sondern möglicherweise solidarisch oder auch für Diskussionen.
Bernhard Falk reist durch ganz Deutschland und besucht Gerichtsverhandlungen. Falk sieht sich als moralische Unterstützung der Häftlinge. Regelmäßig berichtet er auf Facebook von seinen Besuchen vor Gericht. Und er schreibt den Gefangenen Briefe. Falk sei inzwischen wichtig für die Szene, für Männer und Frauen, sagt Burkhard Freier vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen.
Bernhard Falk hat am Anfang in der Szene nicht so eine Rolle gespielt. Er wurde auch nicht wirklich ernst genommen, weil sein Duktus, seine Art zu reden, das war eben auch noch so ein bisschen linksextremistischer Kampf. Das war in der Szene nicht so wirklich ernst genommen. Er hat aber trotzdem weitergemacht, ein Netzwerk gebildet und er hat sich tatsächlich auch gekümmert um Inhaftierte.
Und so ist Falk ein zunehmend wichtiger Ansprechpartner, auch für Frauen. Die 46-jährige Mine K. zum Beispiel soll in Syrien bei der Terrormiliz IS gewesen sein und auch ihren 12-jährigen Sohn mitgenommen haben. Bevor sie mit ihrem Kind nach Deutschland zurückkehrte, so erzählt es Bernhard Falk, habe Mine K. ihn kontaktiert.
Und mich gefragt, was sie wohl zu erwarten hätte, wenn sie hier hinkommt. Und dann habe ich sie, weil sie immer davon ausging, dass eigentlich ja nur etwas, weil sie das Kind mitgenommen hat, möglicherweise im Bereich jetzt Kindesentführung oder sonst etwas auf sie zukommen würde, habe ich ihr gesagt, nein, nein, pass auf, dass du gute Anwälte hast, die dann auch gerade dieses politische Strafrecht abdecken und jetzt nicht nur sowas wie, dass du das Kind mitgenommen hast.
Seit Oktober sitzt Mine K. in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft legt ihr unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zur Last. Bernhard Falk hat Mine K. ihm bekannte Anwälte vermittelt. Es sind Verteidiger, die sich in Teilen selbst als Szeneanwälte bezeichnen und sich daher auch mit Falk austauschen. Claudia Danschke von der Beratungsstelle Hayat sieht die Zusammenarbeit kritisch.
Falk hat einfach den Zugang in die Gefängnisse. Er kümmert sich auch um die Frauen. Ne? Er hat den Frauen, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen, hat er Anwälte besorgt.
Falk kritisiert, dass in den vergangenen Monaten immer wieder Frauen, die aus Syrien zurückgekehrt sind, verhaftet wurden. Schon Ende 2017 hatte Generalbundesanwalt Peter Frank angekündigt, härter gegen Frauen vorgehen zu wollen. Dieses härtere Vorgehen, so Falk, führe zu großer Aufregung in der salafistischen Szene, denn aus seiner Sicht hätten die Frauen nicht mehr gemacht als Kinder hüten und den Haushalt.
Sozusagen an die Perlen des Islam ranzugehen, ist schon eine ziemliche Provokation. Hinzu kommt, dass diejenigen, die da in Untersuchungshaft sitzen von den Frauen, ja in keiner Weise selbst gekämpft haben sollen.
Manch eine Rückkehrerinnenhaft teilt Falks Sichtweise. Claudia Danschke von der Beratungsstelle Hayat hat da schon ihre Erfahrungen gemacht.
Eine kennen wir, die jetzt inhaftiert sind, die kennen wir, da hatten wir auch Kontakt zu ihr. Da haben wir eine Beratungsstelle empfohlen und dann hat sie gemeint, nö, da steht auf der Homepage, hier geht es um religiös begründeten Extremismus, da habe ich doch nichts mit zu tun. Das sagt also sehr viel von Uneinsichtigkeit, ne, und so weiter. Hat sich aber so hingestellt, ich war ja nur Kochen und Backen dort. Aber da ist diese Selbstverleugnung ganz groß, ne. Und da bin ich also auch skeptisch, ob sie jemals zu dieser Einsicht kommt. Keine Ahnung, muss man sehen.
Ganz die Hoffnung aufgegeben hat Danschke aber noch nicht.
Jetzt in der U-Haft wird man nichts erreichen können, weil da schon die Anwaltstaktik sagt, red nicht und so weiter. Falls sie verurteilt werden sollte irgendwann mal und dann ihre Gefängnisstrafe absitzt, dann müsste man gucken nochmal, ob es einen Zugang zu ihr gibt, ob man mit mir reden kann, ob es da eine Einsicht gibt. Ne? Das ist halt schwierig bei denen, die sozusagen vor Gericht stehen in dieser Phase, bis sie verurteilt werden, weil sie belasten sich ja selber damit.
Bernhard Falk wird von Verfassungsschützern vorgeworfen, er versuche durch Briefe und Vermittlung von Szeneanwälten Männer und Frauen in der Szene zu halten. Falk bezeichnet das als Staatsschutzpropaganda. Er sagt, er sei ein Einzelkämpfer, finde es aber gut, wenn sich auch andere in der Gefangenenhilfe engagieren würden. Und deshalb bedauere er auch, dass eine Aktion wie Free Our Sisters die Arbeit eingestellt habe. Aber Falk dient durchaus gern als Vermittler, wenn Frauen Häftlinge moralisch unterstützen und damit Gefangenenhilfe leisten wollen.
Es fragen dann zum Beispiel Schwestern an, wer inhaftiert ist und die schicken dann Post erstmal und der Gefangene oder die Gefangenen, die antworten, da entstehen dann Kontakte. So kann man das ein bisschen anstoßen, ne, dass eben der Gefangene dann nicht so in der Isolation da ist.
Falk weiß häufig, in welcher Anstalt Häftlinge sitzen. Er führt eine Liste, die er stets aktualisiert und auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Laut Sicherheitsbehörden nutzt er seine Kontakte zu Szeneanwälten, ein wichtiges Netzwerk für Salafisten, weil die salafistische Gefangenenhilfe aus Sicht der Verfassungsschützer angesichts von Verhaftungen und Repressionen immer wichtiger wird. Auch Frauen spielen eine entscheidende Rolle auf den Internetseiten der Gefangenenhelferaktionen als Propagandistinnen und zum Sammeln von Spenden. Die Sicherheitsbehörden kommen häufig nur schwer an diese Frauen ran, weil diese im Verborgenen agieren. Es ist aber notwendig, diese Netzwerke aufzudecken, auch um zu verhindern, dass Frauen andere Frauen für die Salafistenszene rekrutieren.